Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. So sehr er im heftigen Streit über die Flüchtlingspolitik im Mittelpunkt stand, so ruhig war es in den vergangenen Tagen um ihn. Dabei gab es nach wie vor viel Redebedarf. Nicht nur über die Nachwirkungen des Streits mit der Kanzlerin, sondern auch über seinen sogenannten Masterplan und die Kritik daran, den Fall des abgeschobenen Tunesiers Sami A. oder über die Kontroverse wegen seiner zweifelhaften Äußerung zu 69 abgeschobenen Afghanen und seinen Geburtstag. Heute dann bot Horst Seehofer mit einer Pressekonferenz die Gelegenheit für Fragen zu all dem. Der Minister, der noch vor kurzem mit Rücktritt gedroht hatte, gab sich kämpferisch. Er sieht sich selbst als Opfer einer Kampagne. Und sicherlich nicht als Ursache für die sinkenden Umfrageergebnisse seiner CSU. So 3 Monate vor der bayerischen Landtagswahl. Iris Marx.
Das passiert auch nicht alle Tage. Die bayerischen Polizisten werden von ihrem Ministerpräsidenten einzeln mit Handschlag begrüßt. Ab heute sollen sie die eigentlich für den Grenzschutz zuständige Bundespolizei unterstützen. Für einen besseren Durchblick, eine bessere Kontrolle.
Es ist schon ein besonderer Tag, wenn ich das sagen darf, mit der Aufnahme der bayerischen Grenzpolizei, ihrer Arbeit, mit dem Zusammenwirken mit dem Bund, glaube ich, machen wir unsere Grenzen und den Grenzraum sicherer.
Damit hier aber erst gar nicht so viele ankommen, vor allem Flüchtlinge, hat Horst Seehofer derweil in Berlin sein Gesetz zur Ausweitung der sicheren Herkunftsländer vorgestellt. Anträge von Asylbewerbern aus Tunesien, Algerien, Marokko und Georgien sollen danach schneller bearbeitet und zurückgewiesen werden. Aber auch Ausnahmen soll es geben.
So wie bei früheren Gesetzen bei sicheren Herkunftsstaaten wird auch bei diesem Gesetz Rücksicht genommen auf Menschen, die bis zum heutigen Tag ein Ausbildungsverhältnis in Deutschland eingegangen sind oder eine legale, erlaubte Beschäftigung eingegangen sind.
Sicher seien die Länder und die Anerkennungsquote läge heute schon unter 5%. Problem, auch der Bundesrat muss noch zustimmen. Und der hatte vor allem mit Stimmen der Grünen ein ähnliches Gesetz in der vergangenen Legislaturperiode abgelehnt.
Es gibt Vorgaben, die das Bundesverfassungsgericht mal definiert hat. Diese Vorgaben heißen nicht die Quoten entscheiden, sie heißen auch nicht die Abschiebungsmöglichkeiten entscheiden, sondern die Menschenrechtssituation in diesen Staaten entscheidet.
Horst Seehofer möchte zudem mehr Kompetenzen für den Bund bei der Abschiebung von sogenannten Gefährdern, wie etwa dem mutmaßlichen Bin Laden-Leibwächter. Ob damit aber Pannen vermieden werden, wie die im Fall von Sami A., der vor Abschluss seines Gerichtsverfahrens abgeschoben wurde, unklar. Horst Seehofer betont jedenfalls die Einhaltung des Rechts.
Ich sage an erster Stelle, auch bei allen Dingen, die mir vorgelegt werden, ist immer der Grundsatz, Recht und Gesetz müssen beachtet werden.
Gestern war noch eine weitere Panne bekannt geworden. Auch der 20-jährige Nasibullah S. wurde vorschnell nach Afghanistan abgeschoben und muss nun zurückgeholt werden. Er gilt allerdings nicht als Gefährder, weshalb für ihn ein Bundesland zuständig bliebe. Das Thema Flüchtlingspolitik nach wie vor im Fokus der CSU. Sieht man sich die neuesten Wählerumfragen an, wird das aber wenig belohnt. Nach einer aktuellen Umfrage hat die CSU seit Mai 3 Prozentpunkte verloren und würde nur noch auf 38% der Stimmen kommen, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Ein absoluter Tiefpunkt. Der Stil der CSU im Asylkonflikt hat die Bayern offenbar irritiert. Das Thema stößt sprichwörtlich an seine Grenzen, zumal die Zahl der hier ankommenden Flüchtlinge ohnehin schon stark zurückgegangen ist.
Und in München begrüße ich den Parteienforscher und CSU-Kenner Heinrich Oberreuter. Guten Abend, Herr Oberreuter.
Ja, grüß Sie.
Die CSU und der Umfrage bei 38%, weit weg von einer absoluten Mehrheit. Hat sich die Partei in der Diskussion um die Flüchtlingspolitik da verspekuliert?
Ja, ganz offensichtlich hat sie sich verspekuliert, wie schon bei der Bundestagswahl übrigens. Sie wollte die AfD eindämmen, das ist ihr eigentlich nicht gelungen, sie kriegt nichts zurück von der AfD. Sie hat ganz offensichtlich Wählerpotenziale verloren an die liberaler denkenden Menschen im Freistaat. Also die Grünen nehmen einen Aufschwung und die CSU ist mit ihrer Strategie allein auf das Flüchtlingsthema zu setzen und sich dabei auch noch partiell innerlich, zu zerfleischen, kann man ja fast sagen, völlig gescheitert.
Aber das ist genau der Punkt, den Sie ansprechen. Ist es das Thema, also zieht Flüchtlinge als Thema, auf das die CSU ja so gesetzt hat, nicht mehr? Oder ist es eher so, dass dieser Streit, dieser Unionsstreit auch darüber und vor allem, wie er auch ausgetragen wurde, dass der die Wählerinnen und Wähler vergrault hat?
Ja, der Fehler der Strategie ist eindimensionales Denken. Es ist ja so, dass wir aus Umfragen, auch heute einer neuen aus der FAZ, wissen, dass die Flüchtlingsproblematik von 70% der Wähler für bedeutsam gehalten wird. Wir haben auch gesehen, dass im letzten Monat die Verunsicherung durch das Flüchtlingsthema in der Bevölkerung zugenommen hat. Das ist eine Konsequenz dieses Streites, der Sensibilität der Öffentlichkeit, der Verunsicherung, die da stattgefunden hat. Auf der einen Seite ist das Thema also dringend, auf der anderen Seite muss es aber so behandelt werden, dass die Öffentlichkeit den Eindruck erweckt gekriegt, dass Lösungen im Raum stehen, dass Ziele erreicht werden. Und genau das wird natürlich verdunkelt, wenn persönliche und politische Streitigkeiten im Vordergrund stehen. Und es ist zweidimensional. Die Leute mögen Antworten auf ihre Fragen kriegen und auf ihre Themen. Sie möchten aber, dass das in einem angemessenen, zielorientierten Stil erfolgt und auch ohne persönliche Auseinandersetzungen und Streit.
Jetzt sind es noch 3 Monate bis zur Landtagswahl und die CSU steht vor einem Scherbenhaufen. Wie kommt sie da wieder raus?
Naja, Scherbenhaufen ist natürlich ein schöner Begriff. Die CSU muss sich allmählich historisch vertraut machen mit dem Absinken der Potenziale der Volksparteien. Und Wahlergebnisse von 38% sind eigentlich angesichts des generellen Trends europaweit eher positiv einzuschätzen. Das muss man aber erst mal begreifen. Aber die engere Frage ist natürlich die, gibt es ein Retour zur Mehrheit der Mandate im Bayerischen Landtag? Und da wird man sagen müssen, das kann man sich schwer vorstellen. Aber ein Weg müsste natürlich sein, ein konsequentes Handeln im Sinne der Multipluralität der Themen. Es gibt nicht nur die Flüchtlingsfrage, es gibt auch ganz andere Themen, die den Bayern und den Deutschen auf den Nägeln brennen. Und die CSU hätte ja auch da einiges Positives in ihrer Leistungsbilanz vorzuweisen. Und diese Einseitigkeit, die sie da an den Tag gelegt hat, schwächt sie. Und man sieht ja auch, dass der Ministerpräsident, der in den Strudel mit hineingerissen worden ist und keine positiven Werte mehr hat in dem Sinn, wie man es von ihm erwartet hat, dass der nun auch einen Strategiewechsel vollzieht und diese monothematische Orientierung hintanlassen will.
Weil Sie ihn gerade ansprechen, dieser Machtkampf zwischen Ministerpräsident Söder und Horst Seehofer, der war ja eigentlich nie so richtig beendet in der Partei. Wer wird sich da am Ende durchsetzen und auch um welchen Preis?
Ja, durchgesetzt hat sich ja Herr Söder schon. Und im Grunde, wenn Seehofer bei seiner merkwürdigen Rücktrittsdrohung geblieben wäre, wäre der Parteivorsitz ihm automatisch in den Schoß gefallen, denn also 3 Monate vor der Landtagswahl die Adochenkämpfe zu erleiden, das hätte die CSU also eigentlich am Wählermarkt noch schlechter aussehen lassen. Also wie auch immer die Wahl ausgeht, der Positionshaber und Inhalter wird Herr Söder sein, seine Position wird bestrittener oder bestreitbarer sein, als sie das gegenwärtig ist. Es wird mehr innerparteiliche Diskussionen geben, aber es ist keine prophetische Gabe zu sagen, dass die politische Potenz von Herrn Seehofer sich eigentlich nun doch dem Ende zuneigt.
Sagt der Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuther. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Ein Gespräch, das wir am Abend geführt haben. Die CSU, Innenminister Seehofer und die Flüchtlingspolitik. Dazu jetzt ein Kommentar von Anja Reschke vom Norddeutschen Rundfunk.
Eigentlich muss man Horst Seehofer dankbar sein. Denn mit seinem zynischen Spruch über die 69 Abgeschobenen zu seinem 69. Geburtstag hat er den Fokus wieder auf das gelegt, worum es bei Flüchtlingspolitik gehen sollte. Die Menschen. Es ist nämlich mitnichten so, dass in diesem Flugzeug vor allem Gefährder und Straftäter saßen. Mindestens 50 der 69 Abgeschobenen haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Etwa die 4 Schüler der Berufsschule Illertissen in Bayern. Alle sollen freundliche, zielstrebige Schüler gewesen sein. 2 von ihnen hatten sogar schon einen Ausbildungsplatz. Oder der 26-Jährige aus Weiden, der gut Deutsch sprach, Wohnung und Job hatte. Oder Alaya, den eine Münchner Zimmerei gerne als Lehrling genommen hätte. Hinter all diesen Geschichten stecken auch Deutsche, die sich Angela Merkels »Wir schaffen das« zu Herzen genommen haben. Der Schulleiter der Berufsschule etwa und sein Kollegium, die sich reingehängt haben. Die ehrenamtlichen Helfer, die Arbeitgeber, oft kleine Handwerksbetriebe, die gegen alle bürokratischen Hürden Jobs geboten haben. Die eben das geleistet haben, was man Integration nennt. All jenen hat die Bundesregierung und Horst Seehofer vor den Kopf geschlagen. Weil man seit »Wir schaffen das« vor 3 Jahren so sehr bemüht ist, die sogenannten besorgten Bürger zu bedienen und Flüchtlingspolitik zur reinen Abschreckung verkommen ist. Das geht so weit, dass man heute Seenotretter wie Verbrecher behandelt und wir ernsthaft darüber diskutieren, ob es nicht in Ordnung ist, Menschen im Meer ertrinken zu lassen. Aber vielleicht gibt es gar nicht nur besorgte Bürger. Die Umfragewerte der CSU in Bayern sind nach zynischen Sprüchen wie Geburtstagsflug oder Asyltourismus auf historischem Tiefstand. Vielleicht gibt es doch mehr Menschen in Deutschland, denen menschliches Schicksal und zivilisatorische Werte noch etwas bedeuten. Gut, dass jetzt wieder darüber diskutiert wird.
Anja Reschke kommentierte. Die Heimkehr nach seinem Treffen mit Wladimir Putin dürfte Donald Trump sich triumphal vorgestellt haben. Doch es kam anders. Heftig anders. Insbesondere seine Äußerung zur russischen Einmischung in den US-Wahlkampf 2016, für die er keinen Grund sehe, sorgten in der Heimat für beispielloses Entsetzen. Und das nicht nur, wie gewohnt, bei seinen Gegnern, sondern diesmal auch im eigenen Lager. Und so tat Trump etwas, was man so nicht von ihm kennt. Er ruderte zurück. Er habe sich schlicht versprochen. Doch heute fiel er, wie schon in Helsinki, seinen eigenen Geheimdiensten erneut in den Rücken. Stefan Niemann.
Auf den politischen Gegenwind und die lautstarke Kritik an seinem betont freundlichen Auftritt mit Russlands Präsident reagiert Trump heute mit trotzig wirkendem Selbstbewusstsein. Putin weiß besser als irgendjemand, sicher viel besser als die Medien. Er weiß und ist nicht glücklich darüber. Noch nie war ein US-Präsident Russland gegenüber so hart wie ich. Trump erinnert an die Sanktionen gegen Russland, an die Ausweisung vieler russischer Diplomaten. Dies soll dem Eindruck entgegenwirken, er habe Putin in Helsinki aus der Hand gefressen. In ihrer gemeinsamen Pressekonferenz hatte Trump die Vorwürfe des FBI, Moskau habe sich in die Präsidentschaftswahlen eingemischt, bezweifelt. Präsident Putin hat gerade gesagt, es sei nicht Russland gewesen und ich sage, ich sehe keinen Grund, warum es Russland gewesen sein sollte. 28 Stunden später dann der Erklärungsversuch. Trump liest eine vorbereitete Stellungnahme vom Blatt. In einem Schlüsselsatz hatte ich ein Wort nicht verneint. Der Satz hätte lauten sollen, ich sehe keinen Grund, warum es nicht Russland sein sollte. Mit einem schlichten Versprecher erklärt der Präsident also nun, warum er sich am Montag in Helsinki nicht hinter das FBI stellte. Die Opposition glaubt ihm kein Wort. Der einzige Grund für Trumps Rückzieher war, dass der Präsident unter Druck geriet. Dass ihn die Republikaner dazu drängten, seine Verbündeten in den Medien, sein Stab im Weißen Haus. Sie alle verlangten diese Korrektur. Heute stiftete Trump neue Verwirrung. Auf eine Reporterfrage, ob Russland immer noch die USA ins Visier nehme, antwortete der Präsident nein. Mit dieser überraschenden Aussage konfrontiert, erklärt Trumps Sprecherin, ich habe mit dem Präsidenten gesprochen nach seiner Bemerkung. Sein Nein bezog sich auf seine Weigerung, weitere Fragen zu beantworten. Die Trump-Regierung arbeitet hart daran zu verhindern, dass sich Russland in unsere Wahlen einmischt, wie sie das in der Vergangenheit getan haben, wie wir schon sagten. Und so endet der Tag, wie er begonnen hat, mit einem Kommunikationschaos im Weißen Haus.
Auf dem Papier klingt es großartig. Im Juni lag die Arbeitslosenquote in Deutschland bei gerade mal 5%. Klingt nach Vollbeschäftigung, nach lange nicht mehr so guten Chancen auf einen Job. Und dennoch gibt es bei dieser brummenden Konjunktur einen unüberhörbaren Misston, der einfach nicht verstummen will. Die Langzeitarbeitslosigkeit. Wer also schon seit Jahren keinen Job mehr hat, für den ist es und wird es immer schwieriger, doch noch irgendwann wieder eine Beschäftigung zu finden. Dieser bedrückenden Perspektivlosigkeit will die Bundesregierung jetzt mit neuen Tönen begegnen. Thomas Kreuzmann und Thomas Becker.
Solche Oldtimer sind Ikonen der Automobilgeschichte, doch René Lewald beachtet ihre Schönheit kaum noch. Für ihn ist wichtig, dass er an ihren Karosserien arbeiten darf, dass er jetzt einen Job hat, nach fast 5 Jahren Langzeitarbeitslosigkeit. Die, so sagt er, hatte sein Leben haltlos gemacht.
Morgens wurde es immer später mit dem Aufstehen, dafür wurde es auch abends immer später und der Tag absolut inhaltlos verbracht.
Lange wollte kein Betrieb dem heute 53-jährigen gelernten Bodenleger eine Chance geben. Dann doch dieser Job bei der gemeinnützigen Firma. Sie kauft Oldtimer und verkauft sie nach der Restaurierung mit Gewinn. Die Arbeitsagentur übernimmt 2 Jahre lang 75% der Lohnkosten. Das Land Nordrhein-Westfalen bezahlt eine begleitende Lebensberatung.
Ich fand es sehr gut, dass ich noch in dem hohen Alter noch mal die Möglichkeit geboten gekriegt habe, einen komplett neuen Job, weil vorher hatte ich ja gar nichts damit zu tun, einen komplett neuen Job noch mal zu erlernen. Und bei der Vielseitigkeit und so, also es macht auch sehr viel Spaß, ist sehr kreativ auch.
Das Kabinett beschloss heute, solche bestehenden Förderungen Langzeitarbeitsloser massiv auszubauen, mit viel mehr Geld für viel mehr Menschen. Mit den Billigjobs und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der 90er Jahre soll das nichts mehr zu tun haben.
Wir jagen Langzeitarbeitslose nicht durch kurzatmige Maßnahmen, sondern wir geben eine Perspektive auf sozialversicherungspflichtige und würdige Arbeit. Das ist mir sehr wichtig.
Im neuen Job sollen Langzeitarbeitslose sozial begleitet werden, bei Familien- oder Gesundheitsproblemen. Der Bund will sie so vor allem in Privatfirmen unterbringen, aber auch bei Kommunen oder Verbänden. Anreiz: Lohnkostenzuschüsse. 4 Milliarden Euro von 2019 bis 2021 zur Förderung von maximal 150.000 Personen, die mindestens 7 Jahre lang Sozialleistungen bezogen haben. Mindestalter 25 Jahre. Volle 100% vom Mindestlohn zahlt der Bund für die ersten beiden Jahre der Einarbeitung und Eingewöhnung. Das schmilzt er auf 70% ab. Nach 5 Jahren ist Schluss. Die Opposition warnt.
Allerdings ist für uns enorm wichtig, dass das vorzulegende Gesetz dann sicherstellt, dass es nicht dazu führt, dass wir Lohndumping erleben, dass reguläre Beschäftigung verdrängt wird.
Ob René Lewalds neue Chance Schule macht, wird der Bundestag nach der Sommerpause entscheiden. Das Gesetz soll 2019 in Kraft treten.
Der Rundfunkbeitrag ist im Wesentlichen mit dem Grundgesetz vereinbar. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Jan Hofer.
Die Richter betonten die große Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das Angebot mit fast 90 bundesweiten Programmen stehe jedem offen. 17,50 Euro im Monat pro Wohnung sei angemessen. Wer mehrere Wohnungen hat, muss nach dem Urteil nur einmal zahlen. Das muss der Gesetzgeber bis 2020 neu regeln. Der Beitrag ist für ARD, ZDF und Deutschlandradio die Haupteinnahmequelle. Vergangenes Jahr kamen insgesamt fast 8 Milliarden Euro zusammen.
Das Urteil der Verfassungsrichter war von vielen mit Spannung erwartet worden, denn der umstrittene Rundfunkbeitrag betrifft jeden. Pro Wohnung fallen monatlich 17,50 Euro an, egal wie viele Menschen jeweils in der Wohnung leben und egal wie viele einzelne Empfangsgeräte es in der Wohnung gibt. Diese Art der Finanzierung verstoße nicht gegen das Grundgesetz, so die Verfassungsrichter heute, denn die Bürger erhielten einen angemessenen Gegenwert.
Der Rundfunkbeitrag wird speziell zur Finanzierung des demokratiewesentlichen Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erhoben, ohne den Druck zu Marktgewinnen die Wirklichkeit unverzerrt darzustellen, das Sensationelle nicht in den Vordergrund zu stellen und professionell die Vielfalt der Meinungen abzubilden.
Der ARD-Vorsitzende zufrieden mit der Entscheidung.
Das Urteil bestätigt die große Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Demokratie. Die Bedeutung wächst, sagt das Gericht, auch im Internetzeitalter. Für uns ist das eine hervorragende Ausgangsgrundlage, auch weiter für die Gesellschaft zu arbeiten.
In einem Punkt aber gab Karlsruhe den Klägern recht. Auch wer eine Zweitwohnung habe, dürfe nicht doppelt zur Kasse gebeten werden.
Zunächst mal ist es natürlich ein Erfolg, dass der Zweitwohnungsbeitrag jetzt für verfassungswidrig erklärt wurde. Aber die großen Themen sind nicht angegangen worden. Also insgesamt überwiegt bei mir die Enttäuschung.
Besitzer von Zweitwohnungen können schon ab heute beantragen, nicht mehr doppelt zu zahlen. Für alle anderen ändert sich nichts.
Die EU-Kommission hat gegen den Internetkonzern Google eine Strafe von 4,34 Milliarden Euro verhängt, die bisher höchste Strafe für einen Wettbewerbsverstoß. Die EU ist überzeugt, der Konzern hat seine Marktdominanz missbraucht, weil er Smartphone-Hersteller gezwungen hat, auf Android-Geräten die konzerneigenen Apps zu installieren, beispielsweise die Suchmaschine. Das verstößt gegen EU-Regeln. Google will in Berufung gehen. Zu der Strafe Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Die EU-Strafe zielt auf das Herzstück von Google, das Betriebssystem Android. Dazu muss man wissen, dass mittlerweile die Hälfte des weltweiten Internetverkehrs über mobile Geräte läuft. Mehr als 80% davon wiederum über Geräte, die mit Googles System betrieben werden. Heißt, im Internet geht kein Weg an Google vorbei. Innerhalb von 90 Tagen muss der Konzern nun Änderungen vornehmen, sonst werden zusätzliche Zwangsgelder fällig. Die Strafe ist für Google auf jeden Fall finanziell verkraftbar. Dies spiegelte heute auch der Aktienkurs, der im deutschen Handel sogar zulegte. Die Finanzmacht Googles ist ungebrochen. Umgerechnet 720 Milliarden Euro ist der Konzern an der Börse wert. So viel Wirtschaftskraft hat nicht mal die Schweiz oder Saudi-Arabien. Googles Jahresgewinn lag zuletzt bei rund 11 Milliarden Euro. Für die Strafe, die die EU verhängt hat, reicht Google Pi mal Daumen einen Gewinn von 5 Monaten aus. Der politische Gegenwind aber nimmt zu. Etwas ungemütlicher wird es für Google schon.
Die Börse. Der DAX hat die Gewinne des Vortags ausgebaut und ging mit 12.766 Zählern aus dem Handel. An der Wall Street schloss der Dow Jones ebenfalls im Plus bei 25.199 Punkten. Das Oberlandesgericht München hat den NSU-Helfer Ralf Wohlleben aus der Haft entlassen. Die Richter begründeten die Entscheidung damit, dass keine Fluchtgefahr mehr bestehe. Wohlleben war vergangene Woche zu einer 10-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Davon hat er bereits knapp 7 Jahre in Untersuchungshaft verbracht. Eine weitere Inhaftierung bis zum Revisionsverfahren wäre nach Ansicht des Gerichtes nicht verhältnismäßig.
Noch nie in der Geschichte der Menschheit hatten so viele Menschen so viel Zugang zu Wissen und Information. Das ist die schöne Seite des Internets. Doch die hässliche Kehrseite, die liegt nicht weit entfernt. Das Internet bietet auch ein ideales Forum zum Verbreiten von Wut, Hass, von Beleidigungen. Es ist ja auch allzu leicht, die verbale Faust auszufahren und mit ein paar kurzen Fingerübungen seine Tiraden in die Tastatur zu hacken. Hetze gegen Andersdenkende, Hetze gegen Minderheiten. Und, wie eine Studie der TU Berlin nun zeigt, auch der Hass gegen Juden bricht sich immer ungehemmter Bahn. Viktoria Kleber über Antisemitismus 2.0.
Nirgendwo auf der Welt gibt es ein anderes Volk, das so verhasst ist wie ihr Juden. Ihr Juden seid keine Menschen, sondern eine Krankheit, das man vermeiden muss. Die Welt vermisst Hitler.
Solche Kommentare bekommt Juna Großmann auf ihrem Blog Irgendwie Jüdisch fast täglich. Vor 10 Jahren hat sie angefangen, über jüdisches Leben zu schreiben. Seitdem ist sie Zielscheibe.
Und es tut einfach wahnsinnig weh. Man kennt mich gar nicht, man kennt meine Person nicht und geht da auf mich los in einer Art und Weise, die für mich einfach jeglicher, ganz simpel gesagt, Kinderstube entbehrt.
Die Kommentare sind extremer geworden. Das belegt auch eine Studie der TU Berlin. Rechts- und Linksextreme sind die Verfasser, aber nicht nur.
Sie verfügen über eine ausgezeichnete Sprachkompetenz, über viel Hintergrundwissen, verbreiten aber trotzdem klassische Antisemitismen. Also das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen.
Und viele der judenfeindlichen Kommentare werden im Zusammenhang mit der Nahostpolitik geschrieben, auch die Juna Großmann bekommt.
Ganz schnell sofort geht's um Israel, was ihr dort macht, was euer Präsident dort macht, was ihr dort mit den Palästinensern macht. Und als Berliner Pflanze sitzt man dann da und fragt sich, was mache ich denn?
Nicht nur im Netz, auch im richtigen Leben wird der israelische Gastronom Yoram Feinberg angefeindet.
Aber es geht nur ums Geld bei euch. Bei euch geht nur um Geld. Ja?
Und bei Ihnen nur um Hass. Bleiben Sie bitte bei euch weg von mir, weil Sie spucken, okay?
Aber du kriegst eine Rechnung. Du kriegst eine Rechnung in 5 Jahren.
Als er dieses Video von einem Angriff auf ihn veröffentlicht, werden die Hasskommentare noch mehr. Er zeigt an, ohne Erfolg.
Ich finde das auch ein Skandal, dass Leute können solche Sachen auf Facebook, auf nicht Tor oder der Black, der schwarze Internet, sondern ganz auf offizielle Webseiten machen und man kann sie nicht fündig machen.
Die Berliner Staatsanwaltschaft versucht, sie ausfindig zu machen. Doch oft sind es Fake-Profile, hinter denen sich User verstecken. Und Unternehmen wie Facebook agieren nach amerikanischem Recht.
Dort gelten halt andere rechtliche Voraussetzungen als in Deutschland. Das heißt, das Recht der freien Rede, auch wenn die Inhalte sicherlich aus unserer Sicht nicht mehr hinnehmbar sind, finden dort noch Akzeptanz aus rechtlicher Sicht. Und dann kriegen wir oft keine Nachricht über diese Betreiber, beziehungsweise über die Verursacher dieser Posts.
Juna Großmann fordert, dass sich andere User noch mehr einschalten und Antisemiten im Netz in die Grenzen weisen. Mehr Solidarität statt Hass im Netz.
Ah, Venedig. Keine Frage, ein absolutes Touristentop-Ziel. Vielleicht schippern Sie diesen Sommer im Urlaub ja auch durch den Canal Grande und haben dort kein Hotel gebucht, sondern sich über die Internetplattform Airbnb eine private Wohnung organisiert. Auf Webseiten wie dieser kann man sich online bequem auch das Gefühl mitbuchen, wie ein Einheimischer zu wohnen. Mittlerweile weltweit, natürlich auch in San Francisco, dem Tor zum Silicon Valley, wo die digitalen Werkzeuge dieser sogenannten Sharing Economy entstanden sind. Doch auch dort haben die Einheimischen gleichzeitig ein Problem damit. Wenn nämlich ganze Wohnblöcke geblockt werden, um als Ferienwohnung zu dienen, statt als Mietwohnungen zur Verfügung zu stehen. Ein Problem auch in Deutschland, wo Mieten wegen des knappen Angebots rasant steigen. Vor allem in Großstädten wie Berlin oder München. Juliane Fliegenschmidt, Dirk Blitzer und Fabian Nast.
München, die Stadt mit den höchsten Mieten in Deutschland und eine Touristenstadt. Hier lohnt sich das Geschäft mit den Airbnb-Wohnungen. Das wissen auch die Mitarbeiter des Wohnungsamtes. Sie sind illegalen Vermietungen auf der Spur. In München dürfen Besitzer oder Mieter einer Wohnung diese nur 8 Wochen im Jahr ohne Genehmigung an Touristen weitervermieten. In diesem Wohnblock, vermuten die Ermittler, wird dauerhaft über Airbnb vermietet.
Es hat angefangen Anfang 2017 schon mit dieser Wohnung hier. Das war ein Big Player sozusagen, der hat viele Wohnungen angemietet und diese dann immer an Airbnb oder andere Gäste vermietet.
Die beiden Ermittler klingeln an der Airbnb-Wohnung, sprechen Feriengäste an, um Beweise gegen Vermieter zu sammeln. Denen droht dann ein Bußgeld. Bis zu 500.000 Euro wegen Zweckentfremdung. Alles, was dauerhaft an Touristen vermietet wird, fehlt den normalen Bürgern. Trotzdem machen viele bei dem Geschäft mit.
Sie müssen sich vor Augen führen, die Vermietung pro Tag sind zwischen 100 und 250 Euro. Also ist die Wohnung im Grunde genommen nach 10 Tagen, wenn man komplett den Monat vermietet, finanziert. Und rein rechnerisch ab dem 10. Tag wird Gewinn eingefahren.
Airbnb, das Prinzip, Touristen sollen sich wie zu Hause fühlen. Was sich kuschelig anhört, ist nun ein großes Geschäft geworden. Seit der Gründung wuchs es von 100.000 Inseraten auf 4,5 Millionen pro Jahr. Airbnb vermittelt heute mehr Zimmer als die 5 größten Hotelketten zusammen. Hamburg. Um bei dem großen Geschäft Airbnb mitzuverdienen, schrecken manche Vermieter auch nicht davor zurück, langjährigen Mietern zu kündigen. Das vermutet auf jeden Fall Monika Drebold. 33 Jahre wohnte sie hier, zog ihre Kinder groß, kannte jeden Nachbarn. Dann plötzlich die Kündigung. Der Eigentümer wolle die Wohnung mit seiner Tochter selbst bewohnen. Eigenbedarf, so hieß es.
Dann hat mir jemand den Tipp gegeben, bei Airbnb einfach mal zu gucken, ne? Dass die Vermutung da war, dass das eben als Ferienwohnung immer vermietet wird. Und wir haben sie gefunden.
Das Inserat bei Airbnb. Sogar Teile ihrer Küche stehen noch drin. 59 Euro kostet die Wohnung pro Nacht, 1.800 Euro im Monat. Mehr als das Vierfache der bisherigen Mieteinnahmen. Der Vermieter wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Monika Drebold fordert Schadensersatz, weil sie nun selbst eine deutlich höhere Miete zahlen muss. Airbnb, für Touristen eine Möglichkeit, in den Großstädten preiswert und mittendrin Urlaub zu machen. Doch für die Mieter ein großes Problem.
Und für alle, die in Deutschland Urlaub machen, egal ob jetzt im Hotel oder in einer übers Internet gebuchten Privatunterkunft, hat Carsten Schwanke jetzt die Wetteraussichten.
Und das Wetter bleibt in Deutschland sommerlich und zwar nicht nur für die nächsten Tage, sondern voraussichtlich auch über die nächste Woche hinweg. Und dabei steigen die Temperaturen weiter an. Also jetzt kommt zum Sonnenschein auch noch die Hitze dazu. Hier am Beispiel von Berlin. Ab Mitte nächster Woche werden wir deutschlandweit mit Temperaturen von über 32 Grad rechnen müssen. Im Südwesten könnten es sogar mehr als 36 Grad werden. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Morgen werden es am Oberrhein immerhin schon 33 Grad. Und wenn wir uns diese eingefärbte Temperaturzonenkarte von Europa anschauen, dann sieht man, dass es nicht nur bei uns sommerlich warm ist, sondern auch Madrid und Athen haben 33 Grad, wenig verwunderlich, aber selbst nördlich des Polarkreises in Lappland gibt es zurzeit Höchsttemperaturen von 33 Grad. Zum Wetter dieser Nacht, es bleibt meistens trocken, außer in Vorpommern, da kann es in der zweiten Nachthälfte leicht regnen. Ansonsten ist es sternenklar. Leichten Regen kann es auch morgen Vormittag dann am ehesten im Osten Brandenburgs geben, an der Grenze zu Polen. Ansonsten viel Sonnenschein, das bleibt auch bis zum Abend der Fall. Am Nachmittag und Abend könnten dann noch letzte Regenschauer Richtung Zittauer Gebirge fallen. Ansonsten bleibt es trocken. Die Temperaturen morgen Nachmittag erreichen im Norden 22 bis 25 Grad. Verbreitet sind es 25 bis 30 Grad. Und hier sehen wir die 33 Grad, die wir morgen am Oberrhein erreichen. Die weiteren Aussichten. Am Freitag wird es noch heißer mit bis zu 35 Grad im Südwesten Deutschlands. Am Samstag kommen dann im Südwesten, sprich in der Pfalz, im Saarland, und in Baden-Württemberg erste stärkere Gewitter und Regenschauer an. Und dadurch wird das Wochenende dann nicht mehr ganz so warm, bevor es nächste Woche heiß weitergeht.
Carsten Schwanke. Vielen Dank für diese heißen Aussichten. Und das war's von uns. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit einer Reportage über die Sklavinnen des IS. Und um 0.10 Uhr meldet sich Julia Niharika-Senn mit dem Nachtmagazin. Unbedingt einschalten. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.